Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines sehr verschnupften Pfarrers. Meine Lieben, wenn es diesmal schnauft und krächzt während dieses Podcasts, entschuldige ich mich von ganzem Herzen von vornherein. Letzten Freitag hatte ich eine sehr, sehr, sehr anstrengende, sehr verwirrende Beerdigung und es war nicht gerade warm und irgendwie habe ich mich da total verkühlt. Trotzdem greife ich heute zur Maus, stelle mir mein Kondensatormikrofon vor meine Nase, um was loszuwerden. Nämlich zu zwei Punkten. Das eine ist Halloween und das andere ist das Reformationsfest. Beides am 31. Oktober. Das heißt, Halloween ist natürlich eigentlich nicht am 31. Oktober, eigentlich nur das Reformationsfest am 31. Oktober, aber unsere überkommerzialisierte Gesellschaft musste ja schließlich und endlich noch ein weiteres Sauf- und Geldausgebfest finden. Aus diesem Grunde haben wir jetzt Halloween auch hier. Ganz kurz, Halloween ist eine irische Verballhornung des Wortes Tag vor Herr der Heiligen. Weiß nicht, wie man das ausspricht, schauen Sie in Wikipedia nach, da ist die Etymologie genau drinnen. Es handelt sich dabei um ein doppelseitiges Fest. Das eine ist eine ganz, ganz, ganz heidnische Geschichte. Und zwar hängt diese heidnische Geschichte natürlich in keinster Weise mit irgendwelchen Kelten zusammen oder so irgendwas. Weil wie dieses Halloween entstanden ist, hat schon lange keine Kelten mehr gegeben und es gibt also auch keine irgendwie beweisbare Herführung. Nein, Halloween geht darauf zurück, dass man in Irland begonnen hat, als allererstes Allerheiligen als Totengedenktag zu feiern. Das möchte ich auch betonen mit einem lieben Gruß an die römisch-katholischen Freunde. Der Totengedenktag auch der römisch-katholischen Kirche ist natürlich nicht Allerheiligen, sondern aller Seelen. Allerheiligen ist ein weißes Fest, entspricht sozusagen, ist das Bruderfest sozusagen von Ostersonntag, ein Hochfest auch in der römisch-katholischen Kirche, das dazu dient, eigentlich zu sagen, durch die Auferstehung Jesu Christi sind wir alle zu Heiligen geworden. Das ist Allerheiligen. Aller Seelen ist dann in der römisch-katholischen Kirche das Totengedenken, so wie in der evangelischen Kirche am letzten Sonntag des Kirchenjahres, also Sonntag vor dem ersten Advent, am sogenannten Ewigkeitssonntag. Also alle Heiligen, alle Seelen hängen eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber aus irgendeinem Grund ist es dann auf alle Heiligen gegangen. Alle Heiligen hat, das Halloween hat also einen ganz einfachen heidnischen Hintergrund. Die guten Iren waren zwar seit ewigen Zeiten katholisch, haben aber anscheinend die christliche Theologie auch nicht wirklich mit dem Löffel gefressen gehabt, sondern hatten hier alte heidnische Vorstellungen in sich drinnen, dass zu Allerheiligen die Toten sozusagen nochmal wiederkommen. In der Tat ist erst der Mensch des 20. Jahrhunderts oder 21. Jahrhunderts dazu imstande zu sagen, dass ein Mensch, der tot ist, weg ist. In der Tat ist auch kein Mensch, der wirklich meinen Angehörigen verloren hat, dazu imstande zu sagen, dass der weg ist. Das spielen wir nicht in der menschlichen Seele, die haben wir immer bei uns, unsere Toten. Nur in heidnisch geprägten Zeiten, primitiveren Zeiten, sind diese Toten einfach entweder verehrungswürdige Ahnen, der japanisch-chinesischen Kultur zum Beispiel, oder in der europäischen Kultur etwas zu Fürchtendes, Geister. Gefährlich, vor allen Dingen mit großem Neid erfüllt auf das Soma der Lebenden. Das ist die indogermanische Vorstellung, Soma ist dort die Lebensenergie, die Libido. Das mangelt es diesen Seelen und die saugen also gerne irgendwelche Lebenden aus. Und die Vorstellung war die, dass man also zu Allerheiligen, dass die Welt sozusagen zum Totenreich, sind vollkommen heidnische Vorstellungen, im Christentum überhaupt nichts zu tun haben, sehr dünn wird. Diese Toten also rüberkommen ein Stück weit, sehen sie auch heute noch in südamerikanischen Kulturen, wo allen Ernstes, also am Allerheiligentag ja den Toten zu essen gegeben wird, am Friedhof und so weiter und so fort. Und jetzt geht's am Vorabend, wo es also wirklich gefährlich wird, dass in der Nacht nicht die Seelen der Toten kommen, um einen sogenannten apotropäischen Zauber. Ein apotropäischer Zauber ist ein Abwehrzauber. die Seelen der Toten sollen gebannt werden und sie werden natürlich immer in allen menschlich primitiven Kulturen, magisch-animistischen Kulturen gleich gebannt, nämlich durchs Maskieren. Die Maskierung bewirkt, dass die Seele sich verirrt. Die Seelen der Toten sind immer ein bisschen deppert. Und sobald man sie anmalt im Gesicht oder verkleidet und so weiter und so fort, finden die einen nicht mehr. Das ist also der sozusagen Hintergrund, und das Ganze ist also wirklich absolut total schändlich, weil es nur etwas mit heidnischen Todesvorstellungen zu tun hat, die ja keine Erlösung des Toten kennen. Mit einer Abwehr der Seelen der Toten, also eine primitivst brutal blöde Geschichte, die einen eigentlich nur das Mitleid in die Augen druckt und wo man sich dann denkt, mein Gott, das gibt's doch nicht. Ihr müsst doch nach 2000 Jahren Christentum endlich einmal kapiert haben, dass die Toten erlöst sind. Gut, kleine Anmerkung noch, in den USA ist es umgewandelt worden, dann zu einem Kinderfest, das einer psychischen Notwendigkeit der Kinder entspricht. Kinder sind die Schwächsten in der Gesellschaft. Und die kriegen an einem Tag im Jahr maskiert dann eine besondere Macht zugeordnet. Das hat jede Gesellschaft, die Schwächsten einen Tag im Jahr zu den Starken zu machen. Also die dürfen dann rumziehen mit und die Erwachsenen bedrohen und erschrecken, wo natürlich eh kein Erwachsener erschrickt, aber der muss halt dann rituell so tun und muss also diesen plötzlich ganz, ganz starken Geisterwesen, die da an der Tür klopfen, was geben. Bei uns in unserer Kultur, wie vorhin gerade gehört, ist es zumindest in Österreich jener Tag, wo für die gesamte Polizei Urlaubssperre herrscht und alle im Dienst sind, weil natürlich auf dieser Ebene religiösen Denkens, magisch-animistischen Denkens, nicht nur die Abwehr der Seelen der Toten kommt, sondern natürlich auch das Zerstörerische, das Tobende, das Vernichtende, und das haben wir halt dann bei irgendwelchen besoffenen jungen Männern, die einfach Vandalismusakte machen. Das liegt auf der gleichen seelischen Entwicklungsstufe, was uns ja nicht zu wundern braucht. Schließlich sind die größten Teile der westeuropäischen Gesellschaft in Bezug auf religiöses Denken irgendwo auf Steinzeitniveau, also wieder im magisch-animistischen Denken, wie es in der Religionswissenschaft heißt, drinnen verfallen. Gut, was hat das Ganze jetzt mit dem Reformationstag zu tun? Das ist eigentlich besonders widerlich. An diesem 31. Oktober bricht sozusagen die Reformation aus durch den Thesenanschlag Martin Luthers und dreht sich ja genau um das. Luther publiziert seine 95 Thesen und ohne jetzt noch zuerst auf den Ablass einzugehen, geht es einfach darum, dass der Mensch erlöst ist. Das ist, also die Grundlage des ganzen Christentums ist, der Mensch ist erlöst, meine Lieben, und er braucht nichts. Also er muss weder abgewehrt werden, weil er tot ist, noch braucht er irgendwelche Messopfer, noch braucht er irgendwelche Ablässe, noch sonst irgendeinen Kas, sondern er ist erlöst. Also an diesem 31. Oktober hat Luther höchstwahrscheinlich seine 95 Thesen an der Schlosskirchentür zu Wittenberg angeschlagen. Das wissen wir nicht ganz genau, es ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, weil Sie können das Original der 95 Thesen witzigerweise in der Vatikanischen Bibliothek einschauen, in Rom, weil Luther am 31. diese 95 Thesen an seinen Erzbischof, das war der Albrecht von Mainz, geschickt hat, vorgelegt hat als Universitätsprofessor. Also über diese 95 Thesen möchte er diskutieren. Und es war üblich, dass man am gleichen Tag, an dem man das also schickt, auch hingeht und das aushängt. Das ist eigentlich eine Einladung an die Studenten, einer Diskussion zwischen zwei Universitätsprofessoren teilzunehmen. Ganz witzig ist ja, dass über diese 95 Thesen niemals diskutiert wurde, nie disputiert wurde. Denn der gute Herr Gutenberg hatte ja die Druckmaschine erfunden, besser gesagt also den Buchdruck mit den beweglichen Lettern, und hat diese 95 Thesen als Flugblatt publiziert, und das ist der größte Raubdruck aller Zeiten. Das ist grennt bis zum geht nicht mehr, weil die Leute gesagt haben, ja genau, endlich einmal sagt uns einer, was überhaupt Christentum ist. Und da steht einfach, durch wahre Reue haben wir die Vergebung aller Sünden. Sprich, es läuft darauf hinaus, dass der Mensch, der Christ, erlöst ist. Er kann ohne Angst leben. Das ist eigentlich der ganze Reformationstag. Wisst ihr, meine Lieben? Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich doch noch kurz erwähnen möchte. Sie haben das vielleicht schon gehört, die Evangelischen meistens zumindest im Religionsunterricht ordentlich gelernt haben. Der unmittelbare Auslöser war eine ganz einfache Geschichte, nämlich der Ablass. Es gab einen Herrn namens Tetzel, der ist im Auftrag von Albrecht von Mainz, der wieder den Auftrag vom römischen Bischof, also sprich Papst, hatte, durch Deutschland gezogen und hat Ablässe verkauft. Mit zwei tollen Werbesprüchen. Der eine war, das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Man hat hier also unglaublichen Druck gemacht auf die Angehörigen. Die Verstorbenen, die da also irgendwo im Fegefeuer, das nirgends in der Bibel drinnen steht, deswegen natürlich von der evangelischen Kirche abgelehnt wird, weil wir sagen, heute in der Bibel steht die Wahrheit, nicht irgendwo, weil sie auch nicht irgendwas einfallen hat lassen. Die würden also da ewig leiden und furchtbar gequält werden. Man hatte da so große Plakate auch mit und so weiter und so fort und hat den Leuten also das letzte Geld ausgerissen, um die dazu zu bringen, dass sie vielleicht so freundlich sein könnten, doch die Eltern da hier aus dem Fegefeuer zu befreien. Gut. Das ist natürlich eine widerliche Geschichte gewesen. Die noch viel widerlichere Geschichte war der zweite Werbespruch dieses Herrn Tetzel. Der hat dann nämlich publiziert, jemand, der so einen Ablass hat, der kann sogar die Jungfrau Maria vergewaltigen und kommt trotzdem in den Himmel. Eine Vorstellung, die für jeden Christen in einer so unglaublichen Art und Weise zum eruptiven Kotzen führen muss, dass es wirklich unerträglich war und die jetzt katastrophale Folgen auch hatte, weil da war nun die Tür geöffnet hin zum Verbrechen. Luther war nicht nur Universitätsprofessor, sondern er war auch Pfarrer, war auch Beichtiger. Das heißt, er ist im Beichtstuhl drin gesessen. Und jetzt muss man es sich ganz anders vorstellen als heute. Das ist nicht irgendein seelsorgerliches Gespräch oder so irgendwie, sondern es gab noch ganz wenig staatliches Recht. Der Pfarrer war sozusagen auch der Jurist und der Rechtsberater und der Richter. Und es gab in dieser Zeit ein unglaublich großes Problem, das bestand darin mit den Ehen. Nach damaliger Auffassung, nebenbei heutigen noch immer gültig in der römisch-katholischen Kirche, soweit ich weiß, ist eine Ehe gültig geschlossen, wenn zwei Leute zueinander sagen, ich nehme dich zu meiner Frau, ich nehme dich zu meinem Mann. Jetzt haben das ziemlich viele Leute getan, waren damit also de jure rechtlich verheiratet. Gleichzeitig sind sie von ihren Eltern mit anderen Leuten zwangsverheiratet worden. Das war einfach damals so, die Kinder hatten zu heiraten, wenn die Eltern vorschreiben. Was nun zu unglaublichen Problemen geführt hat, da es zum Beispiel plötzlich Belger gab, und Belger sind eigentlich uneheliche Kinder, offiziell uneheliche Kinder, beziehungsweise die Leute haben sich absolut fertig gemacht, weil sie ja Bigamisten waren, sie waren zweifach verheiratet. Luther hat nun versucht im Beichtstuhl, nur an diesem einen Beispiel, um das zu zeigen, Lösungen zu finden, so dass die Leute zum Beispiel, also für Kinder, die aus der Geheimehe entsprungen sind, sozusagen Alimente zahlen mussten. Dass diese Frauen, dass diese Kinder nicht zugrund gegangen sind. Und plötzlich ist er ganz alleinig in seinem Beichtstuhl drin gesessen, es ist keiner mehr gekommen, weil alle sind zum Tetzel gegangen, haben sie dort einen Ablass gekauft und haben in dem Moment gewusst, gut, die erste Frau, die ist eh schon ein bisschen überwurzelt, die kann ich ja jetzt samt der Bäger verhungern lassen, weil ich habe ja den Ablass. Daraufhin explodiert Luther. Sagt, das kann nicht christlich sein, das muss ein Verbrechen sein, man kann den Menschen doch so etwas nicht einreden. Und nachdem ich nun einmal gesagt habe, was Halloween wirklich ist, möchte ich Ihnen auch zufällig erzählen, was ein Ablass wirklich ist. Ein Ablass hat überhaupt nichts mit Fegefeuer oder Jenseits zu tun. Auch die römisch-katholische Theologie hat niemals behauptet, in Wirklichkeit, dass irgendwer in den Himmel kommt, wenn er einen Ablass zahlt. Das gab es nie, das hat man nur dem blöden Volk, das nicht Latein konnte und nicht theologische Fachliteratur lesen konnte, eingeredet. In Wirklichkeit war ein Ablass immer nur der Ablass von einer Kirchenstrafe. Und zwar war das zunächst einmal sehr, sehr sinnvoll, ist witzigerweise auch in Irland entstanden. Da war die Kirche der einzige Richter. Und es gab zum Beispiel das Problem, einer, der schlagt einen anderen im Suff. Wenn Sie jetzt denken, es ist eine Kultur, die nur aus Bauern besteht. Nur Bauern. Und einer, der schlagt einen anderen. Dann ist nicht nur das Problem, dass gerade eine Bluttat, ein Mord begangen wurde, sondern das Hauptproblem dabei ist, auf dem Bauernhof fehlt jetzt eine Arbeitskraft. Das kirchliche Gericht hat den Mörder zur möglichen Höchststrafe verurteilt und das war die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Wenn der zurückkommen ist, war er von der Blutschuld befreit. Jetzt waren diese irischen Theologen so blöd nicht. Die sind nämlich draufgekommen, dass das völlig sinnlos ist, weil in dem Moment, wo ich jemanden dazu verurteile, nach Jerusalem zu gehen, habe ich nicht nur einen Bauernhof, der davon bedroht ist, dass er zugrund geht, nämlich den, wo der fällt, weil er da geschlagen worden ist, sondern nur einen zweiten Bauernhof, Arno, der bedroht ist, dass der zugrund geht, plus einer ganzen Familie, die daran hängt, weil der eine am Weg nach Jerusalem ist. Und wer weiß, ob der wieder zurückkommt und wenn es im 12. Jahrhundert von Irland bis nach Jerusalem wieder zurück zu uns gehst, da brauchst du eine 15 Jahre. Gut. Man hat daraufhin gesagt, okay Leute, wir machen jetzt was anderes. Wir verurteilen dich zwar zur Pilgerfahrt nach Jerusalem, lassen dir aber diese Kirchenstrafe ab und verurteilen dich zum Beispiel dazu, dass du die Hälfte deiner Arbeitskraft auf dem Bauernhof des Erschlagenen arbeiten musst. Das heißt, da steckt eine ganz tolle juristische Erkenntnis dahinter. Eine Strafe darf nicht dazu führen, dass die Situation schlimmer wird für die Opfer, weil die Angehörigen dieses Schlagenden sind ja auch Opfer. Sprich, der Ablass hat sich niemals aufs Jenseits bezogen, nie, niemals, sondern immer auf die Kirchenstrafe im Diesseits und ist das, was zumindest im österreichischen Recht der außergerichtliche Tatausgleich ist. Das heißt, wenn irgendein blöder besoffener Bub mir wieder meine Regenrinne eintritt und ich erwische ihn beim Uhrwaschel, dann kann ich den anzeigen und dann kriegt er seine Jugendstrafe wegen Sachbeschädigung etc. bla bla. Oder ich kann ihm sagen, du blöder Bub, gib mir den Ausweis, dann rufe ich den Vater von dem an, der soll den abholen und dann reden wir uns aus, dass diese Dachrinne ersetzt gehört und der blöde Bub soll gefälligst dafür arbeiten. Dann habe ich ihm die Gerichtsstrafe abgelassen. Das war der Ablass. Und die furchtbare im Kern Erregung Luthers bestand darin, dass man das ganze Volk komplett angelogen hat. Komplett bis zum Tod hinaus angelogen hat und ihre Unwissenheit ausgenutzt hat. Und wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, genauso ausnutzt und ausgenutzt hat, wie die Unwissenheit, die religiöse Unwissenheit der Menschen heute, die keine Ahnung haben, dass sie, wenn sie sie blöd anschmieren, in Wirklichkeit nur die Seelen der Toten verwirren wollen. Und weil sie noch immer nicht verstanden haben, dass der Mensch erlöst ist. Einen schönen gesegneten Reformationstag morgen.